Glaubenshelden, so ein großer Begriff, alleine der Begriff Held, oder? Und ich habe mir überlegt, wir fangen einfach mal so an, was kennen wir eigentlich von den Glaubenshelden schon? Was wissen wir hier, wie ihr hier heute Morgen sitzt? Erste Frage, wie heißt der Vater von Jakob? Wie heißt der Papa von Jakob? Isaak. Wie heißt die Oma von Jakob? Bitte? Richtig. Wie heißt der Opa von Jakob? Der Opa von Jakob? Abraham. Wie heißt der Vater von Abraham? Ist heute nicht das Thema, aber habe ich auch nicht gewusst. Der Vater von Abraham. Wir kennen Abraham. Bitte? Terach, genau. Terach, habe ich noch nie gehört. Aber der Vater von Abraham, auch ein Glaubensheld, heißt Terach. Und dann habe ich noch eine Frage, wie heißt die Mutter von Jakob? Von Jakob, die Mutter von Jakob, Rebekka. Und jetzt etwas für Fortgeschrittene, jetzt brauche ich Birgit hier vorne, die mir hilft. Jakob hat auch Söhne bekommen. Wie viele? 12. Wie heißen die? Nicht so schnell, einer nach dem anderen und Birgit schreibt mit. Zwölf, richtig. 12 Stämme. 12 Söhne von Josef. Glaubenshelden, wie haben sie eigentlich gelebt? Was haben sie durchgemacht und was hat sie eigentlich zu Glaubenshelden gemacht? Warum nennt die Bibel oft solche Männer und auch Frauen, auch später im Neuen Testament? Was können wir von Glaubenshelden lernen? Das steht über dieser Predigtreihe. Was können wir eigentlich von solchen Männern und Frauen lernen, da wo sie Vorbilder gewesen sind? Wer hat 1. Mose 25 bis 50 gelesen, bevor dieser Gottesdienst stattgefunden hat? Wir haben ja hingeschrieben, es geht um Jakob. 25 Kapitel in der Bibel, im 1. Mose, handeln von der Geschichte von Jakob. Jakob wurde 147 Jahre alt und das ist in diesen 25 Kapiteln beschrieben. Und damit wir uns das etwas besser vorstellen können, habe ich euch das aufgezeichnet. Da, wo ihr seid und wo ich jetzt bin, wir sind da oben irgendwo. Aber das Datum, was fest ist, das ist das, wo wir wissen, Jesus ist gestorben und auferstanden vor 2019 Jahren. Und der Zeitpunkt, wo Jesus gestorben und auferstanden ist, eins der nächsten großen Ereignisse, ist der Zeitpunkt, wo das Volk Israel frei wurde und Ägypten verlassen hat, der Auszug aus Ägypten. Das ist etwas, was den Glaubenshelden versprochen wurde, ihr werdet ein Land einnehmen. Weiß jemand, wie lange das her ist, nachdem Jesus gestorben ist, vor Christus, wann das ungefähr war, wie lange das gedauert hat? Etwa 1300 Jahre bevor Jesus gestorben ist und auferstanden ist, hat der Auszug aus Ägypten stattgefunden. Wird auch ausführlich in der Bibel beschrieben. Das nächste große Ereignis, was ich mal aufgeschrieben habe, Mose und dann auch Jakob. Wie lange waren sie denn in diesem Land? Wie lange waren die Israeliten Sklaven im Land Ägypten? Etwa 430 Jahre. 430 Jahre. Mose hat sie aus diesem Land geführt. Und wie das Ganze anfing, befinden wir uns hier unten. Das sind etwa diese 430 Jahre, wo Jakob ins Spiel kommt, wo er auch aufgrund von einer Hungersnot nach Ägypten zieht. Und dann das nächste große Ereignis, die Sintflut, wo nur noch Noah mit seiner Familie, mit seinen Söhnen überlebt hat. Weiß jemand, wie lange das ungefähr gewesen ist vor Jakob? Wie viele Jahre vor Jakob ungefähr? Etwa 570 Jahre. 570 Jahre haben nur einige Menschen überlebt. Und wenn man die Zeitrechnung zurückverfolgt, dann hat das Ganze hier auf diesem Planeten mit zwei Menschen angefangen. Wie hießen die? Adam und Eva. Habt ihr ungefähr eine Idee, die Zeitrechnung von der Bibel, wann das gewesen sein müsste? Vor der Sintflut? Etwa 1700 Jahre. Etwa 1700 Jahre. Und die Söhne von Noah hießen Sem, Ham und Japhet. Und Sem ist derjenige, der in der direkten Lebenslinie von Abraham steht. Und wenn wir heute über Jakob sprechen, dann sprechen wir auch über den einen Sohn von Noah, der damals mit überlebt hat, wie Gott die große Flut geschickt hat. Und Jakob hatte 12 Söhne. Einer hieß Levi und einer hieß Juda. Und Juda ist ein Vorfahre von Jesus. Und Levi ist ein Vorfahre von Mose. Ganz grob Bibelgeschichte. Über so viele Jahre sprechen wir heute Morgen. Das heißt, wenn wir uns heute mit Jakob beschäftigen, dann reden wir ungefähr, das ist vor 3719 Jahren passiert. Kein Handy, kein Fernseher, nichts. Die sind mit Zelten unterwegs gewesen, in der Wüste. Und Jakob war ungefähr 60 Jahre alt, Isaak war ungefähr 60 Jahre alt, als Jakob und Esau geboren wurden. Das waren Zwillinge. Als Jakob zur Welt kam, er ist ein Zwilling. Und Esau, sein Bruder, war am ganzen Körper behaart. Die waren Zwillinge, aber die waren grundverschieden. Esau war ein Jäger, der war gerne draußen. Ich sag mal, das war so ein Outdoor-Typ. Der war gerne unterwegs an der frischen Luft. Da hatte er eine Vorliebe für. Und er hat auch gerne das, was er gejagt hat, hat er auch gerne gekocht für seinen Vater. Und sein Vater liebte das, dieses Essen, was sein Sohn Esau zubereitet hat. Und Jakob war genau anders. Er ist nicht gerne draußen unterwegs gewesen. Er ist derjenige gewesen, der als Zweiter zur Welt gekommen ist. Die Bibel beschreibt, er ist dieser Fersenhalter gewesen. Als wenn er sagen will, ich will eigentlich da vorne raus zuerst. Aber er ist als Zweites auf die Welt gekommen und er hat diesen Namen Jakob bekommen. Und er war eigentlich mehr so ein häuslicher Typ. Er war nicht draußen. Er war bei seiner Mutter viel. Ich habe mir aufgeschrieben, vielleicht war er das Muttersöhnchen. Und dann kam der Tag, an dem etwas passiert ist, weil die Jungs waren unterschiedlich. Esau war ganz anders wie Jakob. Und Esau kommt wieder von seiner Jagd nach Hause und hat Hunger. Er hat Hunger. Und den Hunger hat er jetzt. Und ich lese euch die Stelle mal vor aus 1. Mose 25, ab Vers 29. Als Esau einmal erschöpft wieder nach Hause kam, hatte Jakob gerade Linsen gekocht. Gib mir schnell etwas von dem roten Zeug da. Dem Roten, rief Esau, ich bin ganz erschöpft. Daher kam Esau auch den Beinamen Edom. Und Jakob sagte, nur wenn du mir vorher dein Erstgeburtsrecht abtrittst. Und Esau sagte dann, ich sterbe vor Hunger, erwiderte Esau. Was nützt mir mein Erstgeburtsrecht? Das musst du mir zuvor schwören, sagte Jakob. Esau schwor es ihm und verkaufte so sein Erstgeburtsrecht an seinen Bruder. Dann gab ihm Jakob eine Schüssel gekochte Linsen und Stück Brot. Als Esau gegessen und getrunken hatte, stand er auf und ging weg. Aber sein Erstgeburtsrecht war ihm gleichgültig. Erstgeburtsrecht hieß damals, der Sohn, der als erstes geboren wurde, der kriegte mindestens 2/3 des Erbes und auf ihn ging der Segen über. Und in der Situation befand sich Esau an der Stelle. Er sagte, ich sterbe lieber und mein Verlangen ist so groß, aber gib mir jetzt von diesem Essen. Und er macht das mit seinem Bruder fest. Und sein Bruder Jakob war da ganz anders. Er wusste, was es mit diesem Erstgeburtsrecht auf sich hatte. Er wollte diesen Segen auf jeden Fall, aber er war nicht der Erstgeborene. Und dann die Mutter. Sie hat ein Gespräch mitbekommen zwischen ihrem Mann Jakob und dem Sohn Esau. Und Jakob ist schon älter geworden jetzt. Er konnte schon nicht mehr so gut gucken. Und er hat gesagt, Sohn, ich möchte dich segnen. Es ist jetzt der Tag gekommen. Und das bekommt die Mutter mit. Und jetzt wird die Bibel so ehrlich, wo ich gedacht habe, das hättet ihr auch heute schreiben können. Diese Familiendramen, die damals schon stattgefunden haben. Und die Mutter fädelt etwas ein mit Jakob und sagt, wenn du den Segen deines Vaters haben willst, dann musst du ihn täuschen. Der kann ja nicht mehr so gut gucken. Dann musst du dich anfühlen wie dein Bruder Esau, der behaart ist am ganzen Körper. Und das machen sie. Mit Tierhaaren umgibt er sich. Und Jakob macht mit. Er will diesen Segen haben, um jeden Preis. Und bei Jakob geht das so weit, dass er seinem eigenen Vater eiskalt ins Gesicht lügt. Eiskalt lügt er ihm ins Gesicht. Ich lese euch das mal vor. 1. Mose 27, Vers 24. Jakob trat zu seinem Vater, der betastete ihn und sagte, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte Jakob nicht, weil seine Hände ja behaart waren, wie die seines Bruders. Darum wollte er ihn segnen. Aber noch einmal fragte Isaak, also sein Vater, bist du wirklich mein Sohn Esau? Und Jakob antwortete, ja, ich bin's. Er lügt seinem Vater eiskalt ins Gesicht. Steht in der Bibel. Passiert sowas auch noch heute? Dass wir die Menschen anlügen, die wir eigentlich lieben, die uns so nahe stehen. Die Bibel schönt da gar nichts. Und dann fliegt natürlich dieser Betrug auf, weil das hatte ja Auswirkungen. Und Esau kommt zurück und will jetzt den Segen seines Vaters haben. Und Jakob versteht die Welt nicht mehr und sagt, ich habe dich doch schon gesegnet. Aber das war mein Bruder. Und jetzt wird er stinksauer. Logisch, ne? Der hat gerade sein Erbe verloren. Der wusste, was jetzt passiert ist, dass er nicht derjenige ist, auf den der Segen übergeht. Und Esau wird so wütend, dass er sagt, ich bringe ihn um. Ich bringe meinen eigenen Bruder um. So wütend ist er geworden. Obwohl er vorher gesagt hat, mein Erstgeburtsrecht ist mir nicht so wichtig wie dieser 2 Minuten Spaß und Essen. So war es doch. Und jetzt merkt er, was das für Auswirkungen hatte. Und das Ganze kann nicht gut ausgehen. Mord und Totschlag könnte passieren in der eigenen Familie. Und jetzt kommt Mutter Rebekka wieder ins Spiel. Sie hat das verstanden. Das kann nicht gut ausgehen. Wenn die beiden aneinander geraten, könnte es sein, dass es Tote gibt. Esau ist so sauer auf seinen eigenen Zwillingsbruder. Und Rebekka sagt zu Jakob, mir fällt eine Lösung ein, dann geh in ein anderes Land zu meinem Bruder Laban und geh dahin, bis hier Gras über die Sache gewachsen ist. Ich informiere dich dann kannst du zurückkommen. Aber sie konnten die Nähe nicht mehr aushalten. Und sie hat gesagt, dann geh doch woanders hin, damit du wenigstens überlebst. Und Jakob macht das. Er geht diesen Weg zu dem Laban. Und Jakob wird in diesem Land, wo er dort ist, dort wird er gesegnet. Und er lernt eine Frau kennen, die Tochter von Laban, die er so sehr liebt, die so hübsch ist, dass er 7 Jahre für diese Frau arbeitet. 7 Jahre. Und Laban hat gesagt, wenn du 7 Jahre für mich arbeitest, dann kannst du meine Tochter zur Frau nehmen. Und als dieser Tag kam, wird er, der andere betrogen hat, selber betrogen. Laban gibt ihm nicht die Frau, die er haben wollte, sondern seine Schwester, die nicht so hübsch war, die er eigentlich nicht haben wollte. Und er sagte, ich will aber die haben. Und ich arbeite nochmal 7 Jahre für dich. Das hat er gemacht. Nochmal 7 Jahre für Laban gearbeitet. Aber Gott hat ihn trotzdem mit Reichtum gesegnet. Und wir lesen in der Bibel, sein Reichtum wächst. Tiere haben sich vermehrt bei Jakob. Und das sieht Laban. Und das findet er auch nicht so toll. Und jetzt fangen sie auch wieder an, sich zu streiten. Und Jakob sucht einen Ausweg und was macht er? Er geht von da wieder weg und flieht und sagt, ich gehe dahin, wo ich hergekommen bin. Und dann macht er eins, nach 21 Jahren kommt er jetzt dahin zurück, wo diese Reise angefangen hat und das hat er noch nicht vergessen. Das ist jetzt 21 Jahre her, dass er mit seinem Bruder Stress hatte. Und er weiß ganz genau, wenn ich in dieses Land jetzt zurückkomme, was macht mein Bruder? Was macht er? Und er hat Angst, dass Esau ihn niedermetzelt. Und Jakob ist einer, der wirkt sehr willensstark. Aber wisst ihr, wenn man das mal liest, wenn es drauf ankommt, steht er ganz hinten. Wenn wir die Bibelstellen lesen, in 1. Mose 32, da wird berichtet, wie er die Frauen und die Kinder nach vorne schickt und ihnen den Auftrag gibt, passt auf, wenn Esau auf euch zukommt, dann sagt ihm, ich habe Geschenke für ihn und wenn er wohlgesonnen ist, dann informiert mich. Er schickt Frauen und Kinder nach vorne, um sein Problem zu lösen. Er war nicht so stark, das sah vielleicht so aus. Und an der Stelle, wo er dann zum Schluss ganz alleine ist, wo er auch seine eigenen Kinder und seine Frauen über diesen Fluss schickt, der Jabbok heißt, wo sie ihm dann Esau entgegengehen, dort trifft er auf einen Mann, der mit ihm kämpft, den er nicht kennt, aber der mit ihm kämpft. Und Jakob kämpft mit ihm auch, die ganze Nacht durch. Und es gibt keinen Sieger. Die ganze Nacht und es wird schon morgen. Und dann kommt es zu der einen Frage oder dann kommt es zu dem einen Punkt, wo der Mann, dem Jakob begegnet, ihm auf die Hüfte schlägt und er, ich sage jetzt, schwer verletzt wird. Und Jakob will aber weiterkämpfen. Er gibt nicht auf. Und dann stellt ihm der Mann eine Frage, weil Jakob eigentlich jemand sein will, der den Segen haben will. Aber zu seinem Preis. Und der Mann stellt ihm die eine Frage und sagt, wie heißt du eigentlich wirklich? Wie heißt du? Sag deinen Namen. Und an der Stelle macht Jakob das. Und er hat verstanden, dass er nicht derjenige ist, der er vielleicht vorgibt und der auch sehr willensstark ist und für Segen kämpft. Aber wenn es darauf ankommt, ist er an einer anderen Stelle zu finden. Und wie ich mir die Geschichte von Jakob so durchgelesen habe, habe ich gedacht, was von all den Punkten kann man nehmen, weil wir würden heute nicht mehr nach Hause kommen, wenn wir 147 Jahre Lebensgeschichte betrachten. Aber ich habe diese zwei Stellen, die habe ich mir vorgenommen. Esau und diese Stelle an dem Jabbok, wo Jakob ist, wo er alleine ist. Nach außen sah das bei Jakob immer gut aus. Er war kein armer Mann. Er war eigentlich gesegnet von Gott. Er hatte viele Tiere und er hatte auch schon viele Kinder. Aber er hatte auch eine Baustelle. Er hatte seinen Bruder Esau hintergangen. Und er hatte auch seinen Vater betrogen. Er hatte ihn auch angelogen. Und den Segen hat er sich eigentlich erschlichen, weil er ihn unbedingt haben wollte. Und das war nicht in Ordnung. Und das wusste er. Sonst hätte er nicht seine Frauen und Kinder nach vorne geschickt, um die Dinge zu regeln, wo er weiß, die sind noch da. Die Baustellen in dem Leben sind noch da. Kennen wir das? Dass wir auf der einen Seite gesegnet sind und dass Gott Dinge tut in unserem Leben, aber wir wissen auch, es gibt noch Baustellen. Manchmal sind die eine Woche alt, manchmal einige Stunden. Und manchmal, so wie hier bei Jakob, über 20 Jahre ist das her. Und jetzt fällt ihm das Thema wieder auf die Füße. Wo trifft Gott diesen Jakob? Da, wo er alleine ist. Da, wo er alleine ist und wo ihn keiner irgendwo unterstützen kann. Wo er alleine kämpfen muss. Und da, wo er vielleicht alleine derjenige sein muss, der die Dinge bereinigt. Und wo er alle anderen vorgeschickt hat. Aber genau an der Stelle, wo er alleine ist, dort trifft ihn Gott, dieser Mann, der mit ihm kämpft. Wie wurde Jakob zum Sieger? Die Bibel schreibt da, du hast mit Gott und den Menschen gekämpft und du bist zum Sieger geworden. Und ich habe mich gefragt, wie geht das denn? Er ist zum Sieger geworden? Wie geht das? Ich glaube, das, was wir da lesen, Gott hätte ihn kaputt machen können. Er hat ihm auf die Hüfte geschlagen und er wollte weiterkämpfen. Aber das, was Gott will, ist nicht, dass wir unsere Stärke ausleben und dass wir etwas darstellen. Auch wenn wir um etwas Gutes kämpfen, um den Segen Gottes. Gott möchte Menschen, die ehrlich und aufrichtig sind. Weil eigentlich hatte Jakob ja verloren. Er hat den Kampf ja noch nicht gewonnen gehabt. Bis zu dem Punkt, wo die entscheidende Frage gestellt wurde, wer bist du eigentlich? Sag deinen Namen. Wer bist du wirklich? Da hat sich dann was geändert. Er sagt, wer er ist. Ich heiße Jakob. Ich bin derjenige, der eigentlich immer der Erste sein will. Ich bin derjenige, der eigentlich unbedingt den Segen haben will, obwohl er mir nicht zusteht, sondern meinem Bruder Esau. Und ich kämpfe darum mit allen Mitteln. Aber ich bin auch derjenige, der, wenn es drauf ankommt, zu feige ist, da vorne zu stehen. Und ich lasse die anderen die Dinge lieber erledigen. Und schicke Frauen und Kinder nach vorne, um meinen Bruder günstig zu stimmen, damit er mir nichts antut. Ich bin Jakob. Der bin ich durch und durch. Und manchmal ist das so, dass Gott die richtigen Fragen stellt zum richtigen Zeitpunkt. So war das hier auch. Er hat Jakob erwischt am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt, die entscheidende Frage gestellt. Jakob, wie sieht das damit aus? Wer bist du wirklich? Wer bist du wirklich? Kennt ihr solche Fragen in eurem Leben auch? Das kann man immer nicht machen. Wo Gott und der Heilige Geist manchmal so uns unruhig werden lässt und wo du anfängst zu schwitzen und denkst, da ist noch was. Das ist noch nicht geklärt. Ich erlebe zwar Gott in meinem Leben und ich bin auch gesegnet, aber es gibt Baustellen, da ist vielleicht Gras drüber gewachsen. Aber wenn bestimmte Situationen kommen, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Und so ging Jakob das auch. Und Adam ging das ja auch so. Da hat Gott auch die eine entscheidende Frage gestellt. Adam, wo bist du denn? Wo hast du dich versteckt? Er wusste ganz genau, ich habe einen Fehler gemacht und hat die Schuld seiner Frau gegeben und der Schlange gegeben. Und wenn noch mehr da gewesen wären, die wären auch alle schuld gewesen. Gott stellt manchmal in den richtigen Situationen die richtigen Fragen, die uns aber dann vielleicht unangenehm sind. Kennst du das auch in deinem Leben? Dass es solche Fragen gibt und solche Baustellen gibt, wo wir wissen, hoffentlich komme ich da gut irgendwie durch, aber ich sollte an das Thema ran. Zu wem hält Gott? Zu wem hält er? Ich lese euch einen Text aus Hebräer 11, Vers 13. In solchem Vertrauen sind sie alle gestorben, Abraham, Isaak und Jakob. Sie haben zu Lebzeiten nicht bekommen, was Gott ihnen versprochen hat. Doch sie sahen es aus der Ferne und freuten sich darüber. Sie bekannten sich offen dazu, dass sie Gäste und Fremde auf der Erde waren. Hört nochmal den ersten Teil von dem Vers. In seinem Vertrauen sind sie alle gestorben, Abraham, Isaak und Jakob. Als Jakob seinen Namen am Jabbok genannt hat, hat Gott ihm einen neuen Namen gegeben. Einen neuen. Er ist nicht mehr Jakob geblieben. Gott hat ihm gesagt, ab heute heißt du Israel. Du kriegst einen neuen Namen und du wirst ein großes Volk werden. Und hier im Neuen Testament, hier steht nicht, ich bin der Gott Abraham, Isaaks und Israel, sondern Jakob. Wisst ihr, Gott kennt uns immer noch. Wir werden hier nie perfekt bleiben, nie. Gott stellt sich, und das lest ihr an so vielen Stellen in der Bibel, immer zu den Schwachen, die keine Chance haben, die nicht gesehen werden, die kein Gesicht haben. Und er stellt sich hier zu Jakob, der seinen Namen genannt hat und gesagt hat, ich habe es nicht hingekriegt. Ich wollte das alles so sehr, aber ich habe manchmal die falschen Mittel gewählt und ich habe mich versteckt. Aber Gott geht mit den Menschen, die das sagen und sagen, ich krieg's nicht alleine hin, sonst hätte auch Jesus nicht sterben brauchen. Er geht mit den Menschen, die sagen, Gott, ich krieg es nicht hin, ich werde vor deinem Thron nicht bestehen können. Ich bin Frank, das werde ich hier immer bleiben. Es wird so sein, dass ich immer noch Fehler mache. Aber Gott ist bei mir, er ist für mich gestorben. Und so ist es auch bei Jakob gewesen. Und Jakob ist ein Held gewesen, und das lesen wir dann auch in Hebräer, dieses Kapitel, wo dann drin steht, da geht es immer um Vertrauen, um Glauben. Und was hat Jakob von all dem gesehen, was Gott ihm verheißen hat? Nicht so viel. Sie waren damals noch nicht so viele. Auch wie Jakob mit dem Stamm auswandern musste nach Ägypten. Das waren ungefähr 70 Personen. Das war noch kein riesiger Sternenhimmel, aber er hat sein Leben lang weiter darauf vertraut, dass Gott das segnen wird. Wisst ihr, Gott geht mit Menschen, die wollen. Er zwingt niemanden. Die wollen. Die Fehler haben, aber die wollen. Die vielleicht gebrochen sind. Und die das Gefühl haben, ich lebe gegen die Wand, aber die sagen, ich will eine andere Perspektive bekommen. Gott, hilf mir. Gott geht mit Menschen, die nicht perfekt sind und die vielleicht die tollen Begabungen haben. Er geht mit Menschen, die sagen, Vater, ich will. Ich will dir mein Herz geben. Ich will dir mein Leben geben. Ich will mit dir jeden Schritt nach vorne gehen. Und wenn ich falle, will ich mit dir wieder aufstehen. Ich will mit Gott weitergehen. Kämpfst du oder ist dir das egal? Jakob hat gekämpft, dem war das nicht egal. Der hat nicht aufgegeben. Das war eine richtig harte Nummer damals da am Jabok. Kämpfst du noch oder kämpfst du gar nicht mehr? Für mich ist es ein Zeichen, wenn Menschen noch kämpfen und auch Gott was vorwerfen und sagen, wie kannst du das machen? Da ist ja noch was da. Das ist mir nicht unwichtig, wenn ich solche Fragen stelle. Oder ist uns das alles schon egal? Und wir kämpfen gar nicht mehr. Wir stellen diese Fragen gar nicht mehr. Wir ringen da gar nicht mehr. Aber wenn wir noch ringen, wenn wir kämpfen, auch in Beziehungen, in Ehen, Familien, Kindern, wenn wir noch Kämpfe haben, dann ist uns das doch noch wichtig. Und Jakob war das damals auch noch wichtig. Und Esau verspielt sein Erstgeburtsrecht. Er war eigentlich derjenige, der das Recht gehabt hätte, das Erbe anzutreten und den Segen des Vaters zu bekommen. Aber das Jetzt war ihm wichtiger. Jetzt habe ich Hunger. Jetzt habe ich dieses Bedürfnis. Und ich verkaufe dafür das Erstgeburtsrecht. Jetzt möchte ich eine schnelle Befriedigung haben. Jetzt möchte ich, dass es mir gut geht. Und ich gucke nur auf das Jetzt. Es muss gleich sein. Es muss schnell sein. Und wisst ihr, wenn Menschen all das immer haben, dann wird das schwierig werden, dass sie verstehen, welche Dimension Gott hat, weil sie ja jetzt alles haben. Kennt ihr das auch von euren Arbeitskollegen? Wenn die sagen, was habe ich denn von Gott? Ich habe doch alles, ich lebe in Deutschland, mir geht es gar nicht so schlecht. Und wenn ihr noch einen guten Beruf habt und eure Rente versorgt ist, dann stehe ich auch da wie der dumme Junge. Ja, du hast hier kein schlechtes Leben, das ist richtig. Aber es gibt noch mehr. Und Jesus erklärt das ja mal, wo er sagt, eher geht so ein Kamel durch so ein Nadelöhr, als dass jemand, der alles hat, versteht, worum es bei Gott geht. Ich sage es mal in der heutigen Sprache. Eher spülst du dein Auto das Klo runter, als dass du verstehst, was das bedeutet, was Gott dir anbietet, wenn du alles hast, weil du dir das nicht vorstellen kannst. Eher passiert vielleicht sowas. Und Jesus war auch so unterwegs. Er hat verstanden, dass es nicht um nur das Jetzt hier geht. Jesus wurde mal in die Wüste geführt und er hatte Hunger. 40 Tage, nichts gegessen. Und dann kommt der Teufel und stellt ihm auch eine Frage. Und er sagt, du bist doch der Gott. Du kannst doch dafür sorgen, dass diese Steine hier Brot werden. Und Jesus hätte dafür sorgen können, dass er jetzt keinen Hunger mehr gehabt hätte. Und das hat er nicht gemacht. Weil er wusste, da steht noch viel mehr auf dem Spiel. Da steht noch viel mehr auf dem Spiel, wenn ich dem jetzt gehorche, wenn ich dem auf die Schliche gehe. Und Jesus ist nicht drauf eingegangen, obwohl er Gott ist. Und wisst ihr, er ist hungrig, höchstwahrscheinlich aus der Wüste wieder nach Hause gegangen. Aber er hat gesagt, das Angebot, das nehme ich nicht an, obwohl ich die Macht dazu hätte. Weil da steckt noch was anderes dahinter. Und das hat er verstanden. Wer bin ich? Bin ich ein Jakob oder bin ich ein Esau, der Dinge leichtfertig aufs Spiel setzt für vielleicht 2 Minuten Spaß oder dass ich heute satt bin oder ich kenne nicht dein Thema? Und das, was wir heute Morgen besprochen haben, das ist kurz ausgedrückt, sieht es so aus. Wir haben uns heute unterhalten über die Herkunft von Jakob, der Stammbaum von Jakob, was ihn ausgemacht hat als Mann, als Familie, das haben wir uns in kleinen Punkten angeguckt. Ja, und er hat Dinge in seinem Leben gehabt, die nicht so toll waren, und er hat Dinge in seinem Leben gehabt, die wirklich gut waren, wo er gekämpft hat, wo er nicht aufgegeben hat. Und dann kommt er an die eine Stelle, wo Gott ihn erwischt und mit ihm kämpft. Und er möchte ihn eigentlich dahin bringen, dass er wirklich versteht, wer bist du eigentlich wirklich? Wer bist du? Nenn deinen Namen. Und er schlägt ihn. Manchmal tut es weh, wenn Gott uns erwischt. Manchmal ist es wirklich so. Und Jakob ist dann einer gewesen, der das verstanden hat und er hat sich niedergekniet. Er hat gesagt, ich bin Jakob. Ja, ich bin derjenige, der unbedingt den Segen will, aber ich bin auch der, der wegläuft. Ich bin der, der andere vorschickt. Ich bin auch der Lügner, der seinen Vater angelogen hat. Ich heiße Jakob. Und Gott gibt ihm dann diesen neuen Namen, Israel. Und dann passiert etwas, dann geht er über diesen Jabbok, über diesen Fluss und geht an allen vorbei, die er vorgeschickt hat und geht an die Spitze. Wenn ihr die Bibelstellen weiterliest, ihr werdet Jakob an der Spitze finden. Und er ist derjenige, der die Dinge regelt mit seinem Bruder. Und es geht gut aus. Das ist eine Veränderung gewesen. Aber das war für Jakob nicht leicht. Und ich glaube auch nicht, dass das für uns immer leicht ist. Wenn Gott uns fragt, wer bist du eigentlich? Und wisst ihr, wenn wir Menschen werden wollen, mit denen Gott unterwegs ist, dann laufen wir vielleicht Umwege. Aber zum Helden werden, das dauert. Das dauert. Das hat für Jakob lange Jahre gedauert. Das hat für die Jünger lange Jahre gedauert. Zum Nachfolger werden, das dauert, das ist ein Prozess. Wenn wir denken, das ist mit einmal alles passiert, das ist nicht so. Und ich habe euch zum Schluss 4 Fragen mitgebracht, die dürft ihr gerne mit in die Woche nehmen. Wo stehst du, wenn es schwierig wird? Wo stehst du? Sind wir auch manchmal so ein Jakob, nach vorne hin so ein Kämpfer, aber wenn es dann drauf ankommt und Dinge zu entscheiden und zu regeln sind, dann schicke ich vielleicht doch lieber die anderen vor. Zweitens, kämpfst du mit Gott oder kämpfst du für Gott? Willst du Gott für deine eigenen Wünsche gewinnen, den Segen für dich einsammeln? Oder willst du für Gott unterwegs sein, neues Land einnehmen, auch wenn du das noch nicht siehst? Willst du den Segen zu deinen Bedingungen, so wie Jakob das wollte? Er wollte den Segen zu seinen Bedingungen. Er hat ihn sich erschlichen. Wie heißt du wirklich? Wie ist dein Name? Wo sind Baustellen in meinem Leben? Wo sind Stellen, die noch nicht so gut bearbeitet sind und die ich Gott hinhalten soll und kann, dass er sie heil macht, dass ich ehrlich werde vor ihm, dass Gott das hört, wer ich wirklich bin, mit all meinen Fehlern? Und bist du dann schon über den Jabbok gegangen, in dieses neue Land, als veränderter Mann und als veränderte Frau? Und dieser Weg dauert. Wir machen immer mal wieder Ehrenrunden, vielleicht mal 3 Schritte nach vorne und 2 zurück. Und wisst ihr, Gott weiß das sowieso. Macht euch da keinen Stress. Aber dieses eine Thema, ehrlich werden vor Gott, ich glaube, da ist so viel Potenzial drin. Da haben wir keine Vorstellung von, was dann passiert, wenn wir ehrlich werden vor Gott. Wir müssen nicht die Starken sein. Und wisst ihr, Gott braucht keine Programme und tolle Methoden und was weiß ich. Er kann aus Staub Menschen erschaffen. Kann er. Und deshalb sind Menschen ihm wichtig. Viel wichtiger als Methoden und gigantische Veranstaltungen. Das ist alles toll. Das sind alles tolle Sachen. Aber wenn ihr mich fragt, was ist am wichtigsten, dann sind es die Menschen, die Gott braucht. Wenn die Menschen überzeugt sind und sie stellen sich ihm zur Verfügung, dann kann es losgehen. Und so hat Jakob das damals auch gemacht. Sag ihm, wer du bist und lüg ihn bitte nicht an. Amen.